heute in Rauchzeichen, dem Podcast der Tabakfabrik Linz.
Ein Gespräch mit Florian Wimmer von Blockbit über digitales Gold, was wir über Bitcoin und Co. wissen sollten.
Bitcoin und andere Kryptowährungen sind in aller Munde, spätestens seit dem raketenhaften Preisanstieg der vergangenen Wochen und Monate. Vor einem Jahr kostete ein Bitcoin gut 7.000 Euro. In diesem Jänner waren Anleger bereits bereit, mehr als 30.000 Euro für eine Einheit des digitalen Goldes zu bezahlen. Der Kurs hat sich binnen eines Jahres also vervierfacht. Auch wenn manche Branchenkenner vor einer Blasenbildung warnen, investieren mittlerweile auch institutionelle Investoren, also Banken und Fonds, in Kryptowährungen. Es scheint, als hätten viele Panik, bei der Party nicht dabei zu sein und den abfahrenden Zug zu verpassen. Wohin dieser mit dem Bitcoin-Kurs fährt, the sky is the limit, meinen viele. Einer, der sich nicht erst seit wenigen Wochen mit Bitcoins und Kryptowährungen befasst, ist Florian Wimmer, Co-Gründer und Geschäftsführer von Blockbit, einem Startup mit Sitz in der Strada del Startup der Tabakfabrik Linz.
Ich habe ein technisches Studium absolviert an der FH in Hagenberg, aber nur bis zum Bachelor. Dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr studieren, ich will in die Arbeitswelt eintauchen. Habe dann meinen ersten Job bei der KPMG angefangen, was eigentlich jetzt nicht so typisch ist, dass man auch im technischen Programmierstudium zum Wirtschaftsprüfer geht. Hat sich aber so ergeben, war dann im digitalen Marketing tätig 4 Jahre lang und während dieser Zeit, 2015, habe ich dann auch ein bisschen intensivere Erfahrung wieder mit dem ganzen Krypto-Thema gehabt, habe dann auch meine ersten Bitcoins gekauft und so weiter, war dann sehr, sehr tief da drinnen und habe dann 2017, wie diese Klarstellung des BMF rausgekommen ist, das erste Mal erfahren, dass ich eigentlich, was ich da mache mit dem ganzen Krypto, steuerpflichtig bin. Und das war dann für mich so eine Problematik, dass ich gesagt habe, okay, braucht es eine Lösung dafür, weil das ist nicht mehr manuell mit Excel-Sheets oder so zu beheben, weil ich so aktiv war. Und habe mich dann eben mit Ex-Kollegen der KPMG zusammengetan und ich als Programmierer habe gesagt, okay, mit dem Know-how aus der Steuerberatung und dem technischen Know-how machen wir doch eine Softwarelösung. Und aus dem heraus ist dann 2017 Blockbit entstanden. Und seitdem bin ich jetzt als Geschäftsführer tätig, Mitgründer und ich würde sagen, das ist die beste Zeit meines Lebens.
Blockbit gründete Florian Wimmer aus der eigenen Not heraus, wie er selbst sagt. Denn dass es für Kryptowährungen ein Steuerregulativ gibt, sei zwar bekannt, die korrekte Versteuerung aber mitunter kompliziert.
Das war eigentlich eine Problematik, die jeder gehabt hat. Ja, weil nur weil man jetzt Bitcoin hält, was damals sehr verschrien war, ist man nicht automatisch jetzt dann Krimineller und im Darknet unterwegs und Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Ja, sondern die Leute wollen ja trotzdem eine weiße Weste behalten. Und man ist ja verpflichtet, dass man Steuern zahlt und die Strafen sind jetzt auch nicht ohne. Und auch wenn natürlich damals jetzt noch nicht das so das Riesenthema war, das war eine Verjährungsfrist von 7 Jahren, ja, und den technologischen Fortschritt, den kennt man ja. Und gerade jetzt sind wir soweit, habe ich heute erst erfahren bei einem Gespräch mit dem BMF, dass es 2021 noch eine EU-Verordnung geben soll, die alle Virtual Asset Service Provider, das heißt Börsen, Broker, Wallet Provider, dazu zwingen wird, mit den Behörden Daten auszutauschen. Ja. Und spätestens dann ist man nicht mehr anonym, ja. Und dann bin ich eher froh, wenn ich meine Steuern immer schon brav erklärt habe.
Eine gute Nachricht für Blockbit. Das Startup, das mittlerweile aus 18 Köpfen besteht, sieht sich mit seiner Software als Schnittstelle zwischen Tradern, Steuerberatern, Banken und Finanzamt und hilft dabei, steueroptimiert zu handeln und den Überblick zu behalten.
Wenn man mit Kryptowährungen handelt oder investiert, ja, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt weltweit hunderte von Börsen, auf die ich mich anmelden kann und tausende von Assets, die öffentlich gelistet sind mit verschiedenen Werten. Und man kennt ja, das ist ein sehr volatiler Markt, da tut sich sehr viel. Und was wir eigentlich machen, ist vereinfacht gesagt nichts anderes. Wir greifen die Daten von all diesen Exchanges und Wallets und also all meinen Depots, wo ich irgendwo was habe und hin und her verschiebe, ab. Standardisieren das Ganze, weil natürlich die Daten von überall anders ausschauen. Also chinesische Exchange hat andere Daten wie österreichischer Broker. Und verwenden dann eigentlich so diese lückenlose Transaktionshistorie, um eben Transaktionsanalyse zu betreiben und das auch zum Zwecke der Steuerberechnung. Das heißt, Tageswerte von verschiedensten Börsen zum jeweiligen zur nationalen Währung, ja, in der ich ja Steuern muss, zu erfassen und dann wirklich auch zu berechnen, bei jeder Transaktion, war das jetzt ein steuerpflichtiges Ereignis? Wenn ja, wie viel Gewinn habe ich realisiert und was ist dann die Steuerpflicht? Im Endeffekt gibt es dann neben dieser Echtzeitübersicht, also wir machen das wirklich mit Echtzeitanbindungen, am Jahresende einen Steuerreport, der eben genau das ausweist, und zwar bis wirklich auf jede einzelne Transaktion herunter, dass wenn das Finanzamt mal nachfragt oder beziehungsweise ich das natürlich im Finanzonline erklären muss, dass ich da eine Datengrundlage habe, die ich für das verwenden kann.
Steuern für Kryptowährungen fallen in verschiedenen Fällen an, beim Tausch, Handel und bei der Veräußerung innerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr. Behält man Bitcoin länger, ist der Verkauf, zum Beispiel gegen Euro, anders als bei Aktien, für die 27,5% Kapitalertragssteuer anfallen, steuerfrei.
Aus meiner Sicht würde der Bitcoin durchaus auch zu klassifizieren sein als ein Finanzinstrument, ist aber nicht. Er ist aktuell einfach klassifiziert als unkörperliches Wirtschaftsgut, und aus diesem Grund ist es einfach mit der aktuellen Regulatorik so, dass er in diese Spekulationsgeschäfte reinfällt, was aber natürlich nicht heißt, dass es immer so bleiben muss. Es könnte durchaus sein, dass vor allem auch EU-weit zumindest die digitalen Assets, wie man es jetzt eigentlich schon mehr nennt, weil es ja keine Währungen sind, einfach irgendwann mal eben als Finanzinstrumente klassifiziert werden, und dann würde wahrscheinlich auch in Österreich die Kapitalertragssteuer greifen. Wird aber sicher Jahre dauern, sollte so eine Änderung kommen.
Eine kleine Kryptokunde.
Kryptowährungen?
Nennt man digitale Zahlungsmittel, die auf kryptografischen Werkzeugen wie Blockchains oder digitalen Signaturen basieren, sagt Wikipedia. 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich gehandelt. Mittlerweile gibt es tausende andere, zum Beispiel Ethereum, Ripple oder Bitcoin Cash.
Eine Blockchain
ist eine erweiterbare Liste von Datensätzen, die mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind.
Kryptographie
ist ursprünglich die Wissenschaft von der Verschlüsselung von Informationen. Sie spielt heute eine große Rolle, wenn es um die Sicherheit von Informationen in Informationssystemen geht, die widerstandsfähig gegen Manipulationen und unbefugtes Lesen sein sollen.
Ein Wallet
ist eine virtuelle Geldbörse für Kryptowährungen, auf der auch der entsprechende Zugangsschlüssel für das Guthaben gespeichert ist. Es gibt Software- und Hardware-Wallets, wobei letztere weniger Angriffsfläche bieten.
Blockbit bietet seinen Kunden drei Lizenzmodelle an: eine sogenannte Freemium-Version für 25 Gratistransaktionen, eine Advanced-Variante mit bis zu 25.000 Transaktionen für 199 Euro pro Steuerjahr und schließlich eine Version für Profi-Trader um 600 Euro jährlich, in die dann unlimitiert Transaktionen eingespielt werden können.
Wir haben schon den Durchschnittskunden identifiziert, und ich passe da eigentlich ganz gut rein. Also unser Durchschnittskunde ist 39 Jahre alt und eigentlich mehr, höher gebildet, ja, also hat er zumindest irgendeinen Universitätsabschluss und auch tech-affin, ja, in die Richtung geht's. Aber das ist wirklich nur der Durchschnitt, also wir haben wirklich von bis jetzt auch vermehrt immer wieder weibliche Kundinnen, was uns so auffällt über die Supportanfragen, die so reinkommen. Also vom 16-Jährigen, der sein erstes Geld irgendwo veranlagt, bis hin zum 70-Jährigen, der auch jetzt nochmal auf das Thema Kryptowährung gekommen ist und gesagt hat, das ist spannend, haben wir eigentlich alles dabei. Also bunt durch die Mischung, aber man kann doch ein bisschen eben gerade im 20er Jahr noch, kann man doch sagen müssen, es sind da doch ein bisschen die tech-affine Gruppe, ja, die sich mit dem natürlich früh beschäftigt haben, wobei wir jetzt gerade sehen, mit diesem letzten Hype wieder, ja, wo der Markt draufgegangen ist, dass eigentlich schon wieder jeder auf den Zug aufspringt. Ja, also die breite Masse auch immer mehr reinkommt. Und das ist ja auch der Anspruch an unsere Software, dass wir sagen, nicht nur Juristen und Steuerberater bzw. Programmierer sollen das nutzen können, sondern es sollte eigentlich dieses komplexe Thema der Versteuerung für jeden so einfach wie möglich machen.
Die Software ist cloudbasiert und online als Serviceplattform abrufbar. Von seinen Kunden benötigt Blockbit Transaktionsdaten, bezahlte Gebühren und die Anschaffungskosten, um die anfallenden Steuern korrekt berechnen zu können. Apropos Bitcoin kaufen. Das geht mittlerweile über die verschiedensten Plattformen und Broker. Zugriff auf die erworbene Kryptowährung hat man prinzipiell nur über einen sogenannten Private Key. Geht dieser verloren, ist alles futsch. Wem das zu riskant erscheint, der ist besser bei Anbietern aufgehoben, die die Rolle einer Bank einnehmen und Bitcoin und Co. gegen Gebühren für ihre Kunden verwalten. Zum Beispiel Bison oder Bitpanda.
sowohl Bitcoin auf der Seite, wo ich sage, das ist so ein bisschen der Goldbarren im Tresor. Ja, das sind dann wirklich Bitcoin, die ich jetzt auf einer so einer Hardware-Wallet von der österreichischen Staatsdruckerei abgespeichert habe. Ja. Wenn ich die verliere, sind sie weg, aber dafür habe nur ich Kontrolle drüber. Kann ich gehackt werden, was auch immer. Und einen anderen Teil habe ich persönlich auf Bitpanda. Also Bitpanda nutze ich schon seit langem. Ja. Die machen sehr vieles richtig, was die Nutzerfreundlichkeit anbelangt für Einsteiger. Dafür auch natürlich dementsprechend wieder höhere Gebühren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin tech-versiert, dann würde ich wahrscheinlich nicht über so eine Börse gehen, weil ich mir einfach die Gebühren sparen will und eher einen professionelleren Service nutzen. Aber ich glaube, für einen Einsteiger, der wirklich sagt, okay, möchtest du auch ein bisschen Bitcoin oder andere Kryptowährungen in seinem Portfolio beimischen, macht Bitpanda definitiv einen guten Sinn. Vor allem, wenn wir in Österreich sind, sollten wir auch österreichische Unternehmen unterstützen.
Bleibt zum Ende die Frage, wo die Reise des Bitcoin wirklich hingeht. Werden alle, die gekauft haben, reich? Florian Wimmer.
Das ist wirklich eine Frage, die ich oft höre. Und ich habe viel gelernt in den letzten Jahren, seit ich mit dem ganzen Thema hantiere. Und ich bin für mich ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, es macht eigentlich nur noch wirklich eine fundamentale Analyse Sinn. Und ich würde dazu auch nicht wirklich so auf Preis gehen. Also für mich ist Bitcoin zum Beispiel ist das digitale Gold. Also der Zweck von Bitcoin ist ein Wertspeicher, der eigentlich alles macht wie Gold, nur ein bisschen besser in dem digitalen Zeitalter. Es ist aber für mich kein Zahlungsmittel, weil es einfach technisch das nicht macht. Also könnte ich es ein bisschen vergleichen mit Gold. Ja. Und wenn Bitcoin irgendwann mal in den nächsten 10 bis 20 Jahren Gold ablöst, als diese Reserve Currency im Hintergrund, also der Wertspeicher, dann sind wir wahrscheinlich bei 15 Trilliarden Market Cap, ja, was Gold jetzt hat. Also da könnte es hingehen, wenn es diesen Zweck erfüllt. Ethereum auf der anderen Seite ist eine Smart Contract Plattform, ja, wo man halt überlegen muss, wie viele Verträge werden täglich ausgeführt, ja, und wenn 10% davon über die Ethereum-Plattform laufen, wie viele Nutzer hat die und wie viele Ethereum gibt es? Das ist immer Angebot-Nachfrage-Spiel. Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, worauf man irgendeine Preisprognose machen kann oder zumindest einen Deckel, sage ich mal, drauflegen kann, wenn man das irgendwie mit etwas referenziert, was es eben jetzt schon gibt und man schaut, wie groß kann die Nachfrage werden, weil die Anzahl des Angebots kenne ich, weil die ist mathematisch festgelegt, ja, bei Bitcoin 21 Millionen Bitcoin maximal und so kann man es vergleichen. Zu schnelles Wachstum ist nie gut, ja. Das ist auch nicht sustainable, darum haben wir es auch 2017 gesehen, wie es rauf und wieder runtergegangen ist. Ich glaube, dass sich das jetzt nicht 2020 wieder so spiegelt, weil jetzt einfach sehr viele Institutionelle reingegangen sind, die einfach vorhaben, das auch jahrelang zu halten. Nur nach oben geht es trotzdem nicht. Ja. Es gibt ein ganz spannendes Modell, das ist eigentlich so das Einzige, an das ich glaube, das ist das Stock-to-Flow-Model. Das beruht eigentlich auf der Knappheit einer Ressource, ja, und darauf, wie viel Ressource neu geschürft werden kann pro Jahr oder geschöpft werden kann. Das wird auch bei Gold und so weiter angewendet. Und das ist auch bei Bitcoin von manchen Analysten im Einsatz. Und das hat sich bisher eigentlich mit diesem 4-Jahres-Zyklus, den Bitcoin hat, mit diesem Halving, wo es alle 4 Jahre werden weniger Bitcoin ausgeschüttet, immer bewahrheitet. Ja. Und da liegen wir halt jetzt einmal in diesem nächsten 4-Jahres-Zyklus bei rund einem 100.000 Euro Bitcoin. Was das Stock-to-Flow-Model hersagt, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der Fall ist. Ja. Die Frage ist, wann es soweit ist in diesem 4-Jahres-Zyklus und ob es raufgeht und danach wieder runtergeht und dann wieder raufgeht, das kann natürlich keiner sagen. Also ich sage persönlich, Finger weg vom Daytrading, ja, kostet mehr Nerven, als es dann wirklich auch Geld bringt. Also da gewinnen wirklich nur 1% beim Daytraden und 99% verlieren. Aber wenn man an das Ganze glaubt, und das tue ich, dann sehe ich den Bitcoin in 5 bis 10 Jahren sicher im sechsstelligen Bereich.
Diese Ausgabe von Rauchzeichen, dem Tabakfabrik-Podcast, entstand im Rahmen von Digital Makers Hub, einem gemeinsamen Projekt von Fachhochschule St. Pölten, Industry Meets Makers Wien, Net for Future und Tabakfabrik Linz. Digital Makers Hub wird von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt und hat das Ziel, die Digitalisierung für Klein- und Mittelbetriebe greifbar zu machen und zur Etablierung einer digitalen Kultur beizutragen. Weitere Informationen auf www.digitalmakershub.at. Redaktion Christoph Weiermeier. Gesprochen haben Christoph Weiermeier und Marlene Penn.